Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Oder man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Das sind so Sprüche, die man häufig hört. Aber wie ist es denn wirklich bestellt um die Meinungsfreiheit in unserem Land? Welche Äußerungen sind strafbar? Welche sind zulässig? Was ist eine Beleidigung und was ist Volksverhetzung? Sind unsere Gesetze zu streng oder nicht streng genug? Müssen wir wieder lernen, auch unbequeme Meinungen auszuhalten und mehr zu streiten? Das ist ein spannendes und wichtiges Thema, gerade heute am Tag der Pressefreiheit. Der preisgekrönte Journalist und Jurist Ronen Steinke ist bei uns zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Aktueller könnte es nicht sein. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Deutschland ist noch weiter abgerutscht. Wir sind auf Platz 14. Wie kommt das?
Man kann ja die Pressefreiheit mit dem Knüppel schlagen. Man kann aber auch so langsam die Presse aushungern. Und ich glaube, das ist, was wir in Deutschland eher haben, dass Journalisten die Informationen vorenthalten werden, dass wir, meine Kollegen und ich, ganz oft bei irgendwelchen Ministerien abperlen, dass sie sagen, nein, wir geben euch da keinen Einblick. Und letztlich die Daten, die Informationen des Staates so behandeln, als ob das Privateigentum wäre. Dabei ja, gehört das uns allen und wir alle als Bürgerinnen und Bürger hätten eigentlich Rechte, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Das ist etwas, was sehr zugenommen hat. Also diese Mentalität von, wir verschließen uns und wir geben nur was raus, was für uns einen PR-Erfolg hat.
Ah, ich habe aber das Gefühl, dass gerade der Informationsfluss zwischen Politiker und Journalisten teilweise sehr, sehr gut funktioniert. Dass man Sachen erfährt, die eigentlich noch gar nicht raus sollten.
Ja, teilweise. Also wenn da ein Interesse besteht, ne, wenn es vielleicht gute Beziehungen gibt. Aber so soll es ja nicht sein. Ja, dass es so eine Art Geben und Nehmen oder ein Tauschhandel für Sympathien ist. Sondern eigentlich sollte es ja so sein, egal wie kritisch und egal wie konfrontativ man ist, man hat trotzdem das Vertrauen, dass man die Informationen alle bekommt. Und das ist in Zeiten von Social Media, wo viele auch ja, mächtige Politiker sagen, ich brauche euch gar nicht mehr. Ich habe meinen eigenen Kanal. Ja, Donald Trump ist das beste Beispiel, aber auch deutsche Politiker. Ich gebe meine Messages einfach so raus. Da ja, ziehen sich viele darauf zurück, bis die Journalisten am langen Arm verhungern zu lassen. Mhm.
Sie haben ein Buch über Meinungsfreiheit geschrieben, darüber reden wir auch heute. Was ist denn der Unterschied in der Definition zwischen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit?
Eigentlich kein großer Unterschied. Wir haben in Deutschland ein bisschen juristisch nickelig die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, auch die Kunstfreiheit oder die Wissenschaftsfreiheit, alles unter Artikel 5 des Grundgesetzes. Aber im Grunde kann man alles zusammenfassen mit dem Wort Offenheit. Und in den USA ist alles auch unter einem einzigen Artikel der amerikanischen Verfassung, unter dem First Amendment, viel einfacher. Offenheit, das heißt Meinungen, Gedanken, Dinge, die Menschen glauben oder für richtig halten, dürfen geäußert werden. Ob in der Zeitung, im Internet, hier.
Aber Sie sagen ja, es könnte also wieder mehr Freiheit in dieser Richtung geben, also mehr Meinungsfreiheit. Und warum Sie das so sehen, darüber werden wir natürlich in dieser Sendung sprechen. So, der Journalist Ronen Steinke ist zu Gast auf dem roten Sofa. Bevor wir reden, stellt Christopher Braun ihn Ihnen vor.
Lieber hart über verschiedene Meinungen streiten, als sie über Verbote und Gesetze einschränken. Das sagt Ronen Steinke.
Die Idee von Meinungsfreiheit ist, dass es trotzdem einen Wert hat, ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht gerade mit den Meinungen, die uns am weitesten entfernt sind.
Er ist promovierter Jurist, Journalist und Bestsellerautor, schreibt für die Süddeutsche Zeitung und hat sich mit seinen vielbeachteten Büchern immer wieder in aktuelle gesellschaftliche Debatten eingeschaltet. Wie gerecht ist unsere Justiz? Wo versagt der Staat und wo muss er vielleicht stärker eingreifen? Seine Meinung hat Gewicht. Und wie es um die Freiheit dieser Meinung bestimmt ist, beschäftigt ihn aktuell. Was darf man öffentlich schreiben, sagen oder posten? Was ist strafbar? Wer schützt die Redefreiheit und wer setzt ihr Grenzen? Darüber sprechen wir mit Ronen Steinke.
Ja, Herr Steinke, man könnte ja meinen, dass es uns, was Meinungsfreiheit angeht, ganz gut geht in Deutschland, wenn im internationalen Vergleich. Sie machen sich aber Sorgen. Sie sagen, mit der Meinungsfreiheit, da sind wir momentan gar nicht auf einem guten Weg. Warum?
Wir sind auf einem ganz schlechten Weg sogar. Ich habe letztes Jahr in den USA verfolgt, wie J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, eine Wutrede gehalten hat und den Europäern eigentlich so die Leviten gelesen hat, wir würden die Meinungsfreiheit abwürgen.
Hat er in München ja auch getan.
Ja, und der erste Impuls bei vielen in Europa war, so ein bisschen zu changieren zwischen Entsetzen, aber auch Lachen. Weil wer ist denn bitte J.D. Vance, uns was über Grundrechte zu erzählen? Ja? Der amerikanische Vizepräsident, der so fragil ist, dass er also bei Witzen sogar schon versucht, Comedians aus dem Netz vertreiben zu lassen. wo Journalisten unterdrückt werden, wenn sie diesen Quatsch nicht mitmachen, dass man den Golf von Mexiko Gulf of America nennen soll. Also das ist nun wirklich der Letzte, der da glaubwürdig uns was über Grundrechte erzählen könnte. Und trotzdem, nur weil ein Widerling wie J.D. Vance sowas sagt, ist nicht automatisch das Gegenteil wahr. Und ich war in den USA im Gespräch mit vielen Liberalen, mit vielen Bürgerrechtlern, die wirklich die Trump-Vance-Regierung widerlich finden und ganz problematisch finden. Und gleichzeitig sagen die mir, was wir aus Europa hören, macht uns aber auch Sorge. Die New York Times, ja, völlig unverdächtig, da so rechtspopulistische Sympathien zu haben, berichtet besorgt darüber, dass in Europa Polizei morgens um 6 an der Haustür von Leuten klopft und sie zur Rede stellt, weil sie Politiker verspotten. Und da so Frechheiten vom Stapel lassen, wo man in Amerika sagen würde, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Aber was sind das? Wo ist denn da, wo hat das angefangen, sich zu verändern in unserem Land? Also seit wann darf man, muss man aufpassen, was man im öffentlichen Raum gerade gegenüber Politikern sagt?
Wir haben seit 2021 ein verschärftes Gesetz für Politikerbeleidigung. Was bedeutet, wenn Sie Friedrich Merz beleidigen, werden Sie schärfer bestraft, als wenn Friedrich Merz Sie beleidigt. Was ja erstmal ein bisschen irritierend ist.
Ja, warum ist das?
Weil
so?
Eigentlich, also die Ehre eines Politikers wird stärker gewichtet als ihre Ehre. Das ist ja eigentlich nicht, also es passt zu einer feudalen Aristokratie vielleicht, aber zu einer Demokratie wie unsere passt es eigentlich nicht so gut aus meiner Sicht. Und da sind Dinge verrutscht. Das ist ursprünglich mal aus guten Absichten geschehen. Ja, man wollte Lokalpolitikerinnen vor allem davor beschützen, dass sie niedergebrüllt werden. Aber inzwischen haben wir eine Situation, wo der Staat unheimlich scharf hinschaut und wo auch Frechheiten, Polemik, ja, ungnädig behandelt wird und man da von der Polizei heimgesucht werden kann, einfach nur, wenn man Machtkritik übt. Und da, glaube ich, entfernen wir uns von einem Grundgedanken, das teilen die Amerikaner mit uns, einem Grundgedanken, der bei der Demokratie das A und O ist. Die Freiheit, angstfrei die Mächtigen zu kritisieren, das ist ein Gradmesser dafür, wie frei eigentlich eine Gesellschaft ist.
Aber wo ist denn da die Grenze? Also wer entscheidet, das ist eine Beleidigung, die ist zulässig und das überschreitet die Grenze? Da gibt es jetzt ein Strafverfahren, da wird jetzt ermittelt.
Also man würde ja denken, das kann man ja nachschlagen im Gesetz, aber tatsächlich ist es so, wenn man im Gesetz schaut, im Paragraphen 185 Strafgesetzbuch, wo die Beleidigung drinsteht, steht keine Definition. Also wenn man dann als Bürger sich fragt, darf ich denn das sagen, ja, den Spott über den Politiker, dann kann man vielleicht googeln, dann findet man so lange Formulierungen, die Gerichte entwickelt haben. Da ist man aber auch nicht viel schlauer. Da heißt es dann irgendwie besondere Erniedrigung und eher abschneidend und Missachtung ausdrückend. Ja, also es bleibt alles vage, es bleibt alles schwammig. Diese Paragraphen waren schon immer eher verunsichernd und die haben unheimlich zugenommen. Wir haben jetzt seit 10 Jahren etliche neue Paragraphen im Strafgesetzbuch. Wir haben eine Interpretation dieser Paragraphen, die ausgeufert ist. Und jetzt, ja, stehen wir da. Und ich finde, es kann man niemanden verübeln, wenn er sagt, da ist einem schwindelig geworden und man weiß gar nicht mehr ein und aus.
Das heißt, es gibt ganz viele Strafverfahren und immer mehr Strafverfahren, die Sie eigentlich für Lappalien halten, für überflüssig.
Allein wegen Politikerbeleidigungen hat sich die Anzahl der Ermittlungen jedes Jahr verdoppelt. Und wieder verdoppelt, wieder verdoppelt, wieder verdoppelt. Bei etlichen dieser Delikte sind die Ermittlungsverfahren ja teilweise sogar verfünffacht, teilweise verhundertfacht innerhalb von 10 Jahren. Also wir hatten noch nie so viele Ermittlungen wegen bloßer Worte. Und das ist etwas, ich finde schon, dass wir da, also bei aller Freude über eine liberale Demokratie, wo wir innehalten sollten und was wir fragen sollten, ist das so eine gesunde Entwicklung?
Ja, das ist merkwürdig. Und Sie sagen ja auch, wir haben verlernt, auch über Dinge zu streiten und auch so eine Beleidigung, egal von wem sie kommt, wie sie gemeint ist, auch mal auszuhalten.
Ja, also Beleidigung ist ein großer Begriff. Ja. Was der eine als Beleidigung betrachtet, ist für den anderen noch ein zulässiger Spott. Ich glaube, dass es ja eigentlich ein Zeichen von Größe ist, dass man es erträgt, wenn Leute, die vielleicht sogar weniger Macht haben als man selber, in der Gesellschaft, dass die ja, sich da irgendwie Luft machen und ihren Frust ausdrücken. Und wir erleben aber stattdessen einen Kanzler und überhaupt viele mächtige Leute, die hunderte von Strafanzeigen erstatten und also sich so einen Spott verbitten. Ich finde, das ist keine gute kulturelle Entwicklung.
Aber was ist das für eine Haltung, die dahinter steht, für eine politische Haltung? Warum ist das so gekommen? Warum waren Franz Josef Strauß oder ein Helmut Kohl vielleicht noch ganz anders und hat viel mehr ausgehalten? Ja, ausgesessen.
Ja, ausgesessen, genau. Ich glaube, dass wir generell uns schwer tun, einen Wert darin zu erkennen, Dinge zu hören, die uns inhaltlich vollkommen zuwider sind. Also wir alle. Ja? Aber es steckt ein Wert darin. Es ist wertvoll, weil, wenn man die andere Meinung hört, man eine Chance bekommt, zu wissen, wie man in ein Gespräch eintritt. Und stattdessen sind wir, glaube ich, unduldsam geworden, ja, links wie rechts. Und meinen, also was wirft uns nur zurück, das brauchen wir nicht hören, weg damit lieber. Hm. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Gesellschaft nicht vorankommen, wenn wir weitermachen.
Sie haben ja wirklich sehr viele Beispiele in Ihrem Buch. Ein paar davon gucken wir uns gleich mal näher an. Die Frage ist ja, müssen Personen des öffentlichen Lebens scharfe oder abwertende Kritik hinnehmen oder dürfen sie sich gegen Hass vor allen Dingen im Netz wehren? Petra Werns hat die Rechtslage und Volkes Stimme mal gecheckt.
Darf man Bundeskanzler Friedrich Merz ungestraft als Pinocchio bezeichnen?
Natürlich darf man das. Also es gibt ja viel schlimmere Fäkalsprache. Das natürlich nicht, aber Pinocchio, das ist doch so einer, der lügt. Ne?
Also das finde ich nicht so gut. Wenn jemand zu mir sowas sagen würde, würde ich auch nicht gerade begeistert sein.
Ob das strafbar ist, muss ein Jurist entscheiden, aber ich würde es für legitim bezeichnen.
Der Fall, ein Besuch von Friedrich Merz im baden-württembergischen Heilbronn. Die Polizei informiert auf Facebook über ein temporäres Flugverbot. Ein Rentner kommentiert darunter, Pinocchio kommt nach Heilbronn, für die Polizei eine Beleidigung. Der Rentner bekommt von ihr eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren kürzlich jedoch ein. Sie hält Pinocchio für eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Machtkritik. Anders ein Fall im niedersächsischen Georgsmarienhütte. Die eigentlich beliebte Bürgermeisterin Dagmar Barlow wird in einer E-Mail faules, wirkungsloses Scheusal genannt. Das Gericht entscheidet vor wenigen Wochen strafbar. Begründung: Dies sei eine persönliche Herabsetzung ohne sachlichen Bezug. Brauchen Politiker einen besonderen Schutz?
Wenn man in der Öffentlichkeit steht, braucht man auch ein dickes Fell.
Also ich sehe das genauso, dass sie nicht so schnell eingeschnappt sein sollen bei einigen Dingen.
Geregelt werden Politikerbeleidigungen vom Paragraph 188. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe kann es geben bei gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. 2021, also während der Pandemie, wurde der Paragraph vom Bundestag verabschiedet. Davor mussten Politiker und Politikerinnen Beschimpfungen wegstecken. Renate Künast wurde beleidigt als Stück Scheiße, altes grünes Dreckschwein, Schlampe, Drecksfotze. Sie klagte gegen die Hater. Doch die Gerichte bewerteten solche Posts 2019 noch als Meinungsfreiheit. Erst das Bundesverfassungsgericht sah darin eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Der Umgang mit Hassreden änderte sich. Allerdings ist Paragraph 188 umstritten. Hausdurchsuchungen wie hier in Chemnitz wurden möglich, um Handys und andere Beweismittel zu sichern. Auch gibt es eine Flut von Anzeigen, wobei viele Verfahren mit einer Einstellung enden. Denn die Grenze zwischen Beleidigung und Meinungsfreiheit ist fließend. Ein Beispiel für die Kritik an Paragraph 188, die Schwachkopf-Affäre um Robert Habeck. Ein Rentner hatte dieses Meme in den sozialen Medien weitergeleitet. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister erstellte Anzeige. Daraufhin ordnete die Polizei eine Hausdurchsuchung an. Später wurde das Verfahren eingestellt.
Also die Meinung hatte ich eigentlich auch. Mit dem Schwachkopf.
Die sollten das vielleicht auch einfach mal ignorieren. Aber wahrscheinlich werden sie so viel attackiert, dass sie es nicht mehr ignorieren können.
Übrigens gab es unter dem Post der Heilbronner Polizei insgesamt 38 Kommentare mit Verdacht auf Beleidigung. Lackaffe zum Beispiel. Ein Wort, das die Polizei in Heilbronn noch immer in Atem hält. Und die Frage in solchen Fällen ist, was ist verbotene Straftat und was ist erlaubte Meinung?
Ja, man wundert sich wirklich. Ich meine, manches ist ja einfach nur lustig.
Pinocchio. Also meine Intelligenz wird stärker beleidigt, wenn jemand behauptet, Friedrich Merz ist der ehrlichste Politiker aller Zeiten. Aber so ein Scherz über irgendwie eine Püppchen mit einer langen Nase, das muss man echt aushalten.
Wie ist es denn mit Satire eigentlich? Was fällt denn unter Satire?
Ja, wenn ich das so einfach beantworten könnte. Ja? Also die Regel eigentlich, wie sie entwickelt worden ist durch das Bundesverfassungsgericht, lautet, wenn du einen legitimen Kritikpunkt hast gegen Friedrich Merz, gegen irgendjemand anderen, dann ist eine Menge Frechheit erlaubt. Wenn du aber das nicht hast, sondern nur das Aussehen von jemandem verspotten möchtest, dann ist nicht so viel Frechheit erlaubt. Mhm. So, das klingt erstmal ganz sinnvoll als Abwägungsprinzip, aber was heißt das praktisch? ja, ist jetzt Pinocchio erlaubt oder nicht? Also das sind am Ende immer noch Abwägungsfragen, die ganz schwammig sind, ganz verunsichernd sind. Ich wäre dafür, dass man diesen Paragraphen einfach abschafft. Ja, dass man einfach zurückgeht zu einem Prinzip, das da lautet, alles, was mit Gewalt zu tun hat, musst du dir nicht anhören. Jede Form von Bedrohung, jede Form von Einschüchterung, dass man irgendwie physisch um sein Leben fürchtet, ist ganz klar die Grenze. Aber was Frechheit ist, was Polemik ist, also da täten wir, glaube ich, gut daran, wenn wir uns ein bisschen als Erwachsene so verhalten, dass man das ja dann untereinander ausdiskutiert und nicht nach der Polizei ruft.
Ja. Sie haben ja so ein paar Beispiele, also Sie haben sehr viele Beispiele, wir haben ein paar rausgesucht, an denen man das sehen kann, wie merkwürdig teilweise die Grenzen sind. Aber Sie können das ja erklären. Fangen wir mal mit dem ersten an, da geht es um Annalena Baerbock. Die Behauptung ist, Annalena Baerbock ist die dümmste Außenministerin der Welt. So, ist das jetzt erlaubt? Und Zuschauerinnen und Zuschauer können ja selber mal überlegen. Ist so eine Äußerung erlaubt oder ist die gesetzlich verboten?
Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, mein Bauchgefühl hat erlaubt.
Ja. Also was, aber tatsächlich gab es dafür eine Bestrafung. Es gab ein rechtskräftiges Urteil wegen Beleidigung. Und ja, der Mensch ist jetzt als Krimineller gebrandmarkt, der das geschrieben hat.
Und warum ist das so? Warum ist das?
Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, weil also das ist wirklich noch nicht mal originell. Ja, zu sagen, ein Politiker sei dumm oder verlogen, ist ziemlich alltäglich und manchmal ist er auch berechtigt. Und also ich will jetzt bei Annalena Baerbock das nicht sagen, die schätze ich, aber ich möchte gerne im Land leben, wo das auch möglich ist, dass Leute sagen können, diese Außenministerin macht eine kurzsichtige, eskalatorische, eine leichtsinnige Politik. Da möchte ich mich dann argumentativ mit auseinandersetzen und nicht, dass dann die Polizei so jemanden zum Schweigen bringt.
Das nächste Opfer ist Robert Habeck. Da steht, Robert Habeck sieht aus wie ein Bahnhofsalkoholiker. Ja, also finde ich einen komischen Vergleich. Aber da würde ich auch eher sagen, ja, müsste eigentlich erlaubt sein.
Ja, das ist tatsächlich erlaubt, wobei es ja hier nur gegen sein Aussehen geht. Da könnte man sagen, das ist eigentlich weniger okay, als die Politik von einer Außenministerin zu kritisieren. Und trotzdem wurde das nach einer juristischen Entscheidung erlaubt. Das heißt, kann man sich also merken für den Hausgebrauch, wenn man es mal braucht.
Ja, aber wo ist denn da die juristische Begründung, dass das erlaubt ist? Weil da gesagt wurde, er sieht so aus. Wenn jetzt die Behauptung gewesen wäre, er ist ein Bahnhofsalkoholiker, das wäre doch dann wahrscheinlich verboten.
Aber das sind so haarfeine Abgrenzungen, ja, dass es am Ende nur noch verwirrend ist. Wir haben gerade im Beispiel gesehen, selbst für die Polizei sind solche Fragen schwer zu klären. Und man muss sich mal vorstellen, auch für Richter ist das schwer zu klären. Der Grund, warum erst das Bundesverfassungsgericht etwas korrigiert, was die ersten Instanzen falsch gemacht haben, ist ja, weil das selbst für Juristen, die eine schwarze Robe tragen, den ganzen Tag nichts anderes machen, nicht mehr durchzublicken ist. Diese ganze Rechtsprechung ist so heillos komplex geworden. Aber es müssen sich alle dran halten. Und das sind keine guten Regeln. Also ich finde, der Anspruch muss schon sein, dass man Strafrecht so simpel macht und so nachvollziehbar macht, dass man sich da orientieren kann und nicht einfach nur verunsichert ist, weil dann werden sich die Leute im Zweifel selber zensieren und zurückziehen.
Sie unterrichten ja auch. Wie sind da die Reaktionen der Studenten, also des Nachwuchses, des juristischen Nachwuchses? Sind die eher auch ihrer Meinung, dass das übertrieben wird?
Wenn man da fragt im Raum, ja, wer glaubt, dass das erlaubt oder verboten ist, das ist genauso eine Verunsicherung, genauso ein Raten. Und das ist etwas, also das kann man sich schwer mit abfinden. Es ist ein Paragraph, dieser Paragraph der Beleidigung, der war schon immer schwammig, deswegen auch immer schon umstritten gewesen. Und ich werbe sehr dafür, auch unter den Studierenden, dass wir da mal ein bisschen strengere rechtsstaatliche Maßstäbe anlegen und sagen, die Konsequenz muss sein, wenn es uns nicht gelingt, da eine simple Definition zu finden, und es gelingt uns ja nicht seit Jahrzehnten, dann müssen wir ohne.
Wir haben noch weitere Beispiele, jetzt mal losgelöst von Politikern und Politikerinnen. Und zwar geht es da um solche Äußerungen. Also bei einer Demonstration, Stop Genocide, Free Palestine. Da gibt es ja unendliche Varianten auch von Transparenten und von Parolen. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ist das erlaubt oder verboten?
Also das Wort, an dem viele Anstoß nehmen, ist Genocide, also Völkermord. Ja, es ist ja sehr umstritten, ob das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen einen Völkermord darstellt. Die Antwort hier ist, es ist erlaubt. Warum? Weil auch wenn vor Gericht in Den Haag, derzeit beim Unterzahlen Gerichtshof, diskutiert wird, ist es ein Völkermord, ist es kein Völkermord, ist trotzdem jeder von uns frei, dazu eine Meinung zu haben. Wir müssen nicht warten als Bürger, als Bürgerinnen, was da das Gericht sagt. Und selbst wenn eines Tages ein Urteil vorliegen wird, nehmen wir mal an, in 2-3 Jahren wird das Gericht uns sagen, wie sie es einschätzen, dann werden wir trotzdem frei bleiben zu sagen, schlechtes Urteil. Und es wird auch Leute geben, die genau das sagen. Und vielleicht haben die auch gute Argumente. Mhm. Also das heißt, nur weil das so ein juristischer Begriff ist, dürfen da trotzdem alle Wörter mitreden.
Aber es gibt ein anderes Beispiel aus demselben Bereich. Und da ist die Rechtslage eine andere. Also Stop the Palestinian Holocaust. Das darf nicht gesagt werden.
Ja, hier ist tatsächlich verboten. Das ist strafbar. Wegen Volksverhetzung. Und da ist das Argument, dass der Holocaust verharmlost wird, wenn man ihn vergleicht mit Dingen, die von der Gewichtigkeit, von der Dramatik her sehr viel geringer sind. Das ist ein Argument, was die Rechtsprechung aber noch nicht so lange macht. Erst seit 2-3 Jahren wird dieses Argument gemacht. Und es ist mal auch wert, sich darüber Gedanken zu machen, ob das so überzeugend ist. Weil die Logik ist ja eine sehr originelle. Jemand, der sich hinstellt und sagt, stoppt den heute stattfindenden Holocaust, der will damit ja nicht sagen, er fände den Holocaust etwas Gutes. Sondern im Gegenteil, der will ja anprangern, hier geschieht ein Unrecht. Und er greift zurück auf dieses historische Wort, um sozusagen ganz schnell mit dem Raum sich einig zu sein, dass hier etwas Grausames angeprangert wird. Es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass dann solche Leute in die Ecke gestellt werden, als seien sie eigentlich die neuen Nazis.
Ja, das ist ja sowieso also eine gewisse Hysterie. Also im Grunde bei allen Themen ist unsere Gesellschaft so aufgeregt geworden. Woran liegt das?
Ja, ich will es mir auch nicht einfach machen. Ja, also mich empören ja auch viele Äußerungen. Also gerade wenn wir über den Gazastreifen oder über den Nahostkonflikt sprechen, ja, ich lese vieles in sozialen Medien, wo es mir wirklich den Magen umdreht. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, der Terrorangriff der Hamas auf Israel, das war ein Akt des Widerstandes. Hurra. Ja, es ist also, ich möchte so jemanden dann hinsetzen und mit dem eine Diskussion führen und dem klar machen, das geht gar nicht. Also Recht auf Widerstand, klar gibt es das, ja, gegen eine rechtswidrige Besatzung. Aber niemals mit solchen Mitteln. Ich glaube nur, diese Diskussion ist wert zu führen. Ich glaube, es ist auch die Chance da, dass ich da vielleicht eine Chance habe, den vielleicht zu hinterfragen oder ins Nachdenken zu bringen oder zumindest das Publikum ins Nachdenken zu bringen. Aber in dem Moment, wo man die Polizei zu ihm hinschickt, so ist es gemacht worden. Ja? In München gab es eine Hausdurchsuchung wegen dieses Spruchs auf Instagram. In dem Moment ist das Nachdenken zu Ende. Ich habe keine Chance mehr, mit dem ins Gespräch zu kommen. Ja, also ich glaube, wir müssen nicht aus falscher Toleranz solche Dinge stehen lassen. Ich habe diese Toleranz ehrlich gesagt nicht. Ja? Ich bin da wirklich wütend, wenn ich sowas lese. Sondern weil das die einzige Chance ist, wirklich was zu verbessern, dass wir ins Gespräch kommen.
Sie haben noch ein interessantes Beispiel. Da geht es um unseren ehemaligen Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Der hat an der Uni einen Vortrag gehalten. Da ging es um den Islam und da wurde er ausgebuht.
Genau.
Und da hat er gesagt, das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Das sehen Sie aber anders, ne?
Ja, weil ich finde, man muss schon ein bisschen unterscheiden. Also Konstantin Schreiber, ein Millionenpublikum bei der Tagesschau-Sprecher, hat mit seinen Büchern große Erfolge gefeiert. Und viele Menschen haben diese Bücher als ziemlich plump und ziemlich den Islam abwertend gelesen. Und wenn man das dann ihm ins Gesicht sagt und die Studierenden rund um ihn herum ihn spüren lassen, dass sie wenig halten von seiner Arbeit, ja gut, also das ist auch Meinungsfreiheit. Also niemand hat das Recht, nicht kritisiert zu werden. Und die Meinungsfreiheit der anderen zu ertragen, ist genauso wichtig, wie seine eigene Meinung zu verkünden. Also ich finde das ein bisschen weinerlich und so eine Weinerlichkeit, die nämlich vor allem von Männern in hoher gesellschaftlicher Position war. Ja, man darf ja nichts mehr sagen, heißt dann ganz oft in Wirklichkeit nur, ich werde zu viel kritisiert, was fällt den Leuten ein?
Verstehe. Eine Sache, die in Norddeutschland, vor allen Dingen in Hamburg natürlich Riesenwellen geschlagen hat, kommt über Ihnen jetzt auch, ich glaube, die kommt bei Ihnen auch vor, dieses Pimmelgate mit unserem Innensenator Andi Grote.
Ja, Wahnsinn.
Das war ja auch eine Riesenaufregung, Aufregungswelle ausgelöst, weil es ging ja um Corona, ne, und wurde eine Party. Er hat Partys verboten, hat aber selber eine gefeiert. Daraufhin wurde er, was nochmal genau war der Wortlaut?
Da haben Leute im Netz darauf hingewiesen, wie heuchlerisch er ist. Und dann hat einer drunter geschrieben, du bist so ein Pimmel.
Du bist so ein Pimmel.
Und es war allen klar, was damit ausgesagt werden sollte. Nämlich das Verhalten dieses Politikers gegenüber der Gesellschaft in Hamburg ist heuchlerisch und Doppelmoral. So, und das hat dazu geführt, dass auch da bewaffnete Menschen von der Polizei morgens um 6 an der Haustür standen, die ihn rausgeklingelt haben. Also ich würde ja gerne in einem Land leben, wo diese Polizeibesuche morgens um 6 für wirklich ernste Dinge reserviert sind. Und vor 10 Jahren war das auch noch so. Es war bis vor 10 Jahren völlig unvorstellbar, dass es eine Hausdurchsuchung gibt wegen eines Delikts der Beleidigung. Beleidigung ist unserem Strafgesetzbuch ein eher kleines Delikt, eher milde bestraft. Und man hätte bis vor ein paar Jahren keinen Ermittlungsrichter gefunden, der gesagt hätte, dass es verhältnismäßig ist, dafür ins Privateste eines Menschen einzudringen.
Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, oder wie Sie sagen auch.
Das ist peinlich. Es ist ja auch irgendwie würdelos, ehrlich gesagt. Ja, auch für Herrn Grote. Also mir wäre es bis heute sehr peinlich.
Okay, also persönliche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker sind das eine. Was man aber am heutigen Tag der Pressefreiheit auch nicht außer Acht lassen sollte, auch Journalistinnen und Journalisten sind Hasskommentaren ausgesetzt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Wie schwer es sein kann, sich dagegen zu wehren, das hat eine Lokaljournalistin aus Hamburg erlebt. Johanna Lepper schildert den Fall.
Redaktionskonferenz bei den Eimsbütteler Nachrichten in Hamburg. Montagmorgen. Im Stadtteil liegen viele neue Themen an. Das Magazin erscheint gedruckt und online. Seit ein paar Monaten versucht sich die Redaktion auch auf der Social-Media-Plattform TikTok. Dafür steht auch Journalistin und Transfrau Alexis Millen vor der Kamera.
Hinter mir liegt das Eckhaus an der Bismarckstraße und Rohenstraße. Darin gibt es zwar viele Wohnungen, die meisten von ihnen stehen aktuell aber leer.
Überraschend hat dieses Video schnell tausende Views und hunderte transfeindliche Kommentare.
Ich habe Angst vor das Ding da. Sonst alles klar, Junge, allein schon die Stimme krank. Es ist nie zu spät für eine Abtreibung.
Das war einfach super schockierend. Ich war wütend, also am liebsten hätte ich natürlich direkt zurück beleidigt, aber das ist ja auch nicht der Weg.
Auffällig ist, dass die meisten Kommentare von anonymen Accounts kommen und unterschiedlich interpretiert werden könnten. TikTok löscht Kommentare erst, wenn sie explizit beleidigend sind. Die Redaktion stellt sich hinter Alexis Millen, produziert ein neues Video über die Hasskommentare.
Wir sind so weniger sichtbar queere Personen und auch andere Personen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, in den Medien. Wir müssen sichtbar sein, sonst wird sowas ja noch häufiger quasi passieren, wenn dann mal wieder jemand von uns gezeigt wird. Deshalb war es dann klar, ich muss weitermachen.
Die Hasskommentare haben Spuren hinterlassen. Alexis Millen ist vorsichtiger geworden. Selbst in ihrem Viertel ist sie nur noch ohne Kopfhörer unterwegs, kleidet sich zurückhaltend.
Seitdem das alles so explodiert ist mit den Hasskommentaren, spüre ich so eine gewisse Grundangst, wann immer ich das Haus verlasse. Ich möchte weniger auffallen und weniger gesehen werden, weil ich Angst habe, dass dann jemand, nicht unbedingt, weil er diese Videos gesehen hat, sondern einfach aus alltäglicher Transphobie mich angreift.
Das ist eine reale Gefahr, online und offline. Die Zahl der Straftaten im Bereich geschlechtsbezogene Diversität hat sich seit 2010 nahezu verzehnfacht, so das BKA. Dass es gerade online zu wenig Schutz davor gibt, kritisieren unter anderem Organisationen wie HateAid.
Plattformen werden zu wenig reguliert, Tatpersonen werden zu wenig in Verantwortung gezogen. Und dann gibt es eben auch solche Sicherheitsaspekte, wie dass betroffene Personen sich große Mühen machen, um ihre eigenen Daten zu schützen, wenn sie sich rechtlich wehren.
Dazu gehört auch, dass in Anzeigen die Privatadresse der klagenden Person stehen muss, die dann auch die Gegenseite erfährt. In Ausnahmefällen kann die Adresse geschwärzt werden. Ob das allerdings im Laufe des Verfahrens Bestand hat, entscheidet die Staatsanwaltschaft.
Erfahrungsgemäß sind einfach nicht alle Stellen sensibilisiert genug, dass die Aktenschwärzung der betroffenen Personen nicht immer gut funktioniert.
Für Alexis Millen war das Risiko zu groß, dass die Gegenseite bei einer Anzeige ihre Privatadresse erfährt. Sie hat sich deswegen gegen den Rechtsweg entschieden.
Ich kann nur hoffen, dass wir uns auch in Sachen Opferschutz weiter nach vorne bewegen. Auf sozialer Ebene, aber auch rechtlich. Und vor allem aber nicht zurückbewegen.
Ja, danke. Das ist ja wiederum die andere Seite der Medaille. Da wird nicht geklagt aus Angst, dass man seine Identität preisgeben muss und eben dann noch größeren Repressalien ausgesetzt ist. Was ist denn mit diesem ganzen Anonymen, mit dieser ganzen Hate Speech, wo man gar nichts machen kann juristisch?
Also es ist ein klares Versagen der Justiz, wenn die nicht so offen ist und nicht so viel Vertrauen erweckt, ja, dass man zu ihr kommen kann und sich da anvertrauen kann. Das ist entsetzlich, ja. Und die große politische Frage, ja, die Sie aufwerfen mit dem Klarnamen, mit der Anonymität, die ist schon schwierig. Das sehe ich auch so. Viele Leute sind enthemmt. Ja? Wenn sie das Gefühl haben, keiner bekommt es mit, keiner weiß, keiner wird mich erwischen, dann schreiben die Dinge, die sie sonst niemals schreiben würden. Aber wenn man einmal sagen würde, es gibt keine Anonymität mehr, wäre auch die Folge, dass Menschen, die transgender sind und sich vielleicht anonym erstmal Rat holen wollen, selbst schüchtern sind oder sich im Netz so vernetzen wollen mit anderen und Erfahrungen austauschen wollen, würden die auch zurückschrecken. Also würden auch eine ganze Menge verlieren. Hm. Das ist das gesamte Bild. Ja.
Aber fällt denn diese Art von Beleidigung im Netz anonym, fällt die auch unter denselben Paragraphen wie das wie eine Politikerbeleidigung?
Das ist alles derselbe Paragraph, ja.
Und auf der einen Seite schießt man übers Ziel hinaus und auf der anderen Seite hat man keine Handhabe, gegen Menschen vorzugehen.
Also viele Dinge, die man über Politiker sagt, ja, Pinocchio zum Beispiel, also wenn man die über mich sagt, ich glaube nicht, dass da die Staatsanwaltschaft sich in Bewegung setzen würde. Wir haben da in der Tat ein Prinzip inzwischen, wo mächtige Leute stärker geschützt werden, wo deren Ehre stärker verteidigt wird. Und das ist kein gutes Prinzip.
Was ist denn mit Fake News, mit den viel Zitierten, also mit Lügen, Falschmeldungen? Kann man da, fallen die auch unter so einen Paragraphen? Kann man da was gegen tun?
Also es gibt einen Paragraphen, ja. Es gibt Verleumdung und üble Nachrede. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und viele in Deutschland überlegen ja gerade, sollte man da nicht noch weitere Paragraphen schaffen gegen Desinformation? Und es ist auch wirklich ein wichtiges Thema, dass wir natürlich in unserer politischen Debattenkultur viel verwirrt werden mit erfundenen Geschichten. Ich wäre noch ein bisschen zögerlich, ob das nicht die neue Gefahr birgt, dass dann der Staat so eine Art Wahrheitspolizei wird. Das haben wir derzeit nicht. Ja? Derzeit darf man auch Sachen schreiben, die Erde ist eine Scheibe oder was weiß ich, St. Pauli ist Meister, ohne dass es unbedingt belegt ist. Aber wenn man das einmal anfangen würde zu sagen, die Staatsanwaltschaft ist sowas wie der Faktenchecker. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit besser fahren würden. Ja, gerade wenn wir doch die Staatsanwaltschaft kritisieren wollen. Das ist ja die vornehmste Aufgabe von Presse und dafür ist es da, den Staat zu kritisieren. Dann sollten wir nicht ständig mit dem Staat auch diskutieren müssen, war hier der Kontext richtig? Es ist ja nicht immer nur plattes Lügen. Es sind ja auch ganz oft Fragen, hat man hier etwas weggelassen? Wie hat man es montiert? Ist dieses Zitat vollständig? Und das sind Diskussionen, die möchte ich ungern führen müssen mit einer Regierung.
Was ist denn mit diesem ganzen Thema Deepfakes? Also jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Fall Fernandez, da wurde ja auch mal gesagt, in Spanien zum Beispiel ist die Rechtslage eine andere als bei uns. Sehen Sie da auch Verbesserungsbedarf?
Ja, das ist total absurd. Also es ist nach derzeitiger Rechtslage erlaubt, das Gesicht von Annalena Baerbock auf ein Porno zu montieren und da so zu tun im Netz, als ob das ein reales Bild sei, das zu veröffentlichen. Aber verboten, sie als die schlechteste Außenministerin der Welt zu bezeichnen.
Ja, das
macht
absurd,
doch keinen Sinn.
Ja.
Deswegen finde ich, also eine Grenze, auf die wir uns einigen können müssten, ist doch alles, was mit Gewalt zu tun hat. Und ich finde auch, was mit dem Erniedrigen auf sexuelle Weise zu tun hat. Ja, was also gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht. Aber alles, was mit Kritik zu tun hat, mit Spott, und ja, der ist auch manchmal verletzend. Also da sollten wir uns alle ein bisschen mehr Souveränität abverlangen gegenseitig.
Sie sagen ja auch, das ist ein richtiger Stresstest für unsere Demokratie. Also dass wir einfach viel mehr wieder lernen müssen, über Dinge zu sprechen und darüber zu streiten einfach auch. Ne?
Es gibt in den USA gerade eine Erfindung, an der gearbeitet wird, das nennt sich Smart Filters. Da kann man alles in sozialen Medien, was irgendwie obszön ist oder ja, so rassistisch ausblenden. Dann hat man ein ganz smoothes Erlebnis. Ja, man surft da so durch und man sieht überall nur noch höfliche, nette Menschen. Ja. Und es gibt sogar so eine Funktion, dass mit KI obszöne oder wütende Dinge übersetzt werden, höflichere Sprache. Aber wollen wir so leben? Das ist doch fürchterlich.
Nee.
Man weiß dann gar nicht mehr, mit wem man es zu tun hat. Also ich möchte nicht so leben. Ich möchte schon ganz gerne wissen, wie wütend die Menschen um mich herum sind. Ich möchte auch wissen, wenn jemand ein Rassist ist, ehrlich gesagt. Oder wenn ein Antisemit ist. Oder wie sexistisch die Leute um mich herum sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Dann kann ich mich entscheiden, mit wem möchte ich Freunde sein, mit wem möchte ich Freundschaften kündigen, mit wem möchte ich in ein Gespräch eintreten, wo lohnt welches Gespräch. Das sind alles Dinge, ja, die... Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Wunsch nach Verboten und nach Ausblenden ist auch eine Form von Faulheit, ja. Und eine Verweigerung der Auseinandersetzung. Aber die ist wichtiger denn je. Und ja, die Gesellschaft ist pluraler geworden. Die Diskussionen sind viel hitziger als noch vor einer Generation. Aber das ist eine Verantwortung, vor der sollte man nicht zurückschrecken.
Ja, Steinke, wenn man sich in der Welt umguckt, wie viele Diktaturen es gibt, wie viele Staaten, wo Menschen gar nichts sagen dürfen und sofort im Gefängnis landen, müssen wir da nicht eigentlich auch dankbar sein über die Meinungsfreiheit, die bei uns herrscht?
Das müssen wir auf jeden Fall. Also wenn man sich sowas ansieht, was für einen Mut es erfordert, sich in Russland gegen die Regierung zu stellen, das kann man nur bewundern. Wir sind innerhalb der westlichen Welt, wenn wir uns mal vergleichen mit ja, Demokratien, USA, Europa, sind wir Deutschen das Land mit den meisten Sprachverboten. Ja, also wir sind weit davon entfernt, Russland oder Türkei zu sein. Aber innerhalb der westlichen Welt sind wir das Land mit den meisten Paragraphen, die verbieten, wie man über Geschichte sprechen darf, wie man Politiker verspotten darf. So. Und wir erleben es, dass diese Länder, insbesondere Russland, sich oft, wenn sie kritisiert werden, angeklagt werden von Menschenrechtsorganisationen, verteidigen mit dem Verweis auf Deutschland. Guck mal an, unsere Gesetze sind gar nicht so anders als das, was Deutschland macht. Die Internetfilter, die in Deutschland eingeführt wurden 2017, also Regeln, dass die sozialen Netzwerke bestimmte Straftatbestände einhalten müssen und Dinge blocken müssen, sind von Russland kopiert worden. So, und das ist eigentlich keine gute Situation, in der wir da geraten sind.
Aber ist das nicht Äpfel mit Birnen vergleichen? Also
es ist natürlich völlig unterschiedlich, ja. Aber es ist eine Steilvorlage für diese Regime, sich damit zu rechtfertigen. Ähnlich ist es bei unseren Geschichtsgesetzen. Ja? Wir haben in Deutschland aus unserer Geschichte heraus bestimmte Vorschriften darüber, wie man über den Holocaust sprechen darf. Es ist eine gewisse Demut, die von uns verlangt wird in Deutschland, völlig zu Recht. Aber es gibt Länder in Osteuropa beispielsweise, Ungarn unter Viktor Orban, haben sehr scharfe Geschichtsgesetze verabschiedet, die einen Hochmut verschrieben haben. Man muss stolz, man muss patriotisch über die ungarische Geschichte sprechen, sonst kommt der Staatsanwalt. Und auch die haben sich darauf berufen und gesagt, guck mal an, die Deutschen machen es vor, auch da gibt es bestimmte Verbote, dann können wir das doch auch machen. Also man muss immer sich ein bisschen auch überlegen, wir sind in einer vernetzten Welt und es hat auch alles Folgen.
Sie sind ja immer schon streitbar gewesen. Wann hat das bei Ihnen angefangen? Schon zu Schulzeiten haben Sie eine Schülerzeitung gemacht. Was haben Sie da gefordert? Was waren die Inhalte?
Also wir haben vor allem Witze über Lehrer gemacht. Aber ich erinnere mich auch, einmal hat die Schule so eine Art Schullogo auf Pullover gedruckt und verkaufen wollen. Und wir haben dann darüber gespottet, wie albern das aussieht. Das musste dann alles eingestampft werden, weil keiner das Zeug mehr gekauft hat. Das war zwar sehr albern und nicht großartig politisch, aber das war schon toll für so 14-Jährige, mal zu merken, es hat eine Wirkung, was du da schreibst. Und einmal kam der bayerische Innenminister zu uns an die Schule zu Besuch, Günther Beckstein, ein wahnsinniger Hardliner. Und wir haben keine Angst gehabt zu schreiben, dass seine Rede stinklangweilig war, dass er alle nur genervt hat. Das ist toll. Ja, da lernt man schon als Teenager eine Form von Freiheit, eine Form von Selbstwirksamkeit kennen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn wir heute von Pressefreiheit sprechen. Das ist nicht nur in den hohen Etagen großer Leitmedien. Das findet jeden Tag statt an Schulen, Land auf, Land ab. Überall ist die Frage, wie sehr lässt der Direktor, die Direktorin das zu? Wie sehr gehen die da rein? Und ja, mir macht es immer Mut, wenn ich sehe, dass so 13-, 14-Jährige schon Lust haben, sich einzumischen.
Kann man gar nicht früh genug machen. Wir haben noch einen Aufruf an Sie. Sie können hier auf dem roten Sofa Platz nehmen, neben Hinnack Baumgarten. Was Sie dafür tun müssen, das sehen Sie jetzt.
Einmal als Gast hier auf dem roten Sofa sitzen, live bei mir in der Sendung. Das funktioniert. Machen Sie mit bei unserer Aktion Vereint im Norden. Wir suchen Sie und Ihren Verein. Sie setzen sich für ein Miteinander der Generationen ein, bringen Menschen unterschiedlichen Alters zusammen, bauen Brücken zwischen Jung und Alt. Und Sie haben durch Ihr Engagement auch Ihrem eigenen Leben eine positive Wendung gegeben. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Bewerben bitte auf ndr.de/vereint und dann sehen wir uns am 13. Juni live hier auf dem roten Sofa.
Ja, bin ich sehr gespannt, wer von Ihnen dann hier sitzen wird. Jetzt haben wir viel über Rechtsprechung, über Paragraphen, über Meinungsfreiheit gesprochen. Was ist denn jetzt Ihr Fazit? Was ist Ihre Handlungsaufforderung? Was muss sich ändern und wie leicht ist es, das zu ändern?
Also ich glaube, wir alle können an uns selber arbeiten. Ja, es ist leicht gesagt, ich akzeptiere und wertschätze Gegenmeinungen, aber es ist ein täglicher Kampf mit sich selbst natürlich, ja. Tief durchzuatmen und zu erkennen, in dem Moment, wo jemand etwas sagt, was mich empört, bin ich immerhin schlauer darüber geworden, wie der tickt. Das hat mich schon mal in eine bessere Position versetzt, auch was dran zu ändern. So, das ist schon mal das Erste, würde ich sagen. Und das Zweite ist ja politisch. Also ich habe in dem Buch mich bemüht, ganz viel zusammenzutragen, was eigentlich die Grenzen des Sagbaren sind. Weil wir reden da wahnsinnig viel drüber, aber durchblicken tun, glaube ich, immer weniger. Und ich habe das mal ganz so schulmäßig mit Beispielen versucht zu erläutern. Und ich biete an, dass jeder und jeder sich dann am Ende eine Meinung bildet, welche dieser Paragraphen sind schlecht. Und ich finde eine ganze Reihe davon. Und der wichtigste ist der Paragraph der Politikerbeleidigung. Das kann man ändern. Der Bundestag hat es eingeführt. Er kann es wieder rausstreichen aus dem Gesetzbuch. Wir alle können dafür werben.
Meinen Sie, das wird stattfinden? Das wird geändert werden?
Die Debatte läuft. Und also selbst in der Union, Jens Spahn hat schon mal gesagt, dass er dafür durchaus offen wäre. Also, es kommt alles darauf an, wie sehr man Druck macht.
Sie haben ja schon ein bisschen angefangen mit dem Druckmachen mit Ihrem Buch. Und das haben bestimmt auch viele schon gelesen und diese Sendung gesehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr spannendes Thema. Könnte man noch endlos weiter darüber sprechen. Morgen bin ich nicht hier. Morgen ist Inka Schneider da, zusammen mit Wolfgang Niedecken. Wer das ist, wissen Sie alle. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Sonntagabend noch. Danke fürs Zuschauen.